Warum sprechen wir nie über den Tod, obwohl wir doch alle selbst einmal sterben werden? Und wer hört mir zu, wenn meine Beziehung vielleicht mal nicht perfekt ist? Gemeinsam brechen wir Tabus und sprechen darüber. Jede Woche rücken wir ein neues Thema in die Diskussion. Unterstützung bekommen wir von unseren Expertinnen und Experten. Wir sind nicht einfach nur dabei, sondern ganz nah dran. Wir sind Brich und Sprich, ein Podcast der Westfälischen Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Brich und Sprich. Ich bin Charlotte Schuster, ich bin 20 Jahre alt und studiere im dritten Semester Journalismus und PR an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Ja, und gegenüber von mir sitzt Valerie.
Ja, genau, ich bin Valerie Dreisörner, ich studiere mit der Charlotte zusammen an der Westfälischen Hochschule, auch im dritten Semester. Ich bin auch 20 Jahre alt und ich würde sagen, ich stelle einfach mal kurz das Thema vor. Und zwar sprechen wir heute über den illegalen Drogenhandel und den illegalen Drogenkonsum. Wenn damit jemand jetzt irgendwie große Probleme hat und sich das nicht so gut anhören kann, weil er dann getriggert wird oder generell sich nicht wohl dabei fühlt, dann am besten einmal kurz abschalten. Wir haben nämlich auch einen Experten, nenne ich ihn mal, herangezogen, der selbst länger mit Drogen gehandelt hat, auch schon in einem frühen Alter und die Drogen auch selbst genommen hat. Wir haben den jungen Herrn jetzt einfach mal Philipp genannt, um ihn einfach ein bisschen zu schützen. Er hat zwar selber jetzt nichts mehr mit dem Drogenhandel zu tun, aber möchte da auch einfach nicht mehr mit in Verbindung gesetzt werden.
Ja, genau. Und ich finde das Thema auch spannend, weil das einfach aktueller denn je ist, weil ja die neue Koalition möchte Cannabis ja entkriminalisieren und auch legalisieren. Und dass das passieren soll, haben sie bereits schon öfters angekündigt. Wie das Ganze jetzt umgesetzt werden soll, das kam noch nicht so großartig zur Sprache, wird in den nächsten Wochen aber sicherlich noch ein sehr großes Thema sein. Und von daher, glaube ich, passt das Thema momentan perfekt.
Ja, ich würde sagen, wäre ja auch eigentlich spannend, dann unseren Experten gleich mal zu fragen, was er denn von der Entkriminalisierung und Legalisierung hält und wie er so zu dem Ganzen steht.
Ja, bevor wir mit unserem Interview loslegen, würde ich dich gerne mal fragen, ob du überhaupt schon mal so Erfahrungen mit illegalen Drogen gemacht hast. Also ob du, sag ich mal, auch vielleicht schon mal welche genommen hast und wenn welche. Ja, und wie du dich dabei vielleicht auch so gefühlt hast.
Ja, also ich möchte ganz ehrlich sein, wir wollen ja auch hier ein bisschen transparent bleiben. Darum, ich habe auch schon mal Drogen genommen. Ich habe aber bis jetzt nur Kontakt zu Gras gehabt. Also ich habe selbst schon mal gekifft und auch Brownies genommen. Mein Freund früher, der hat selbst viel gekifft und auch mit seinen Freunden viel gekifft. Und da habe ich auch öfter mal mitgemacht. Und ich hatte da auch nie so große Probleme mit. Das hat auch immer ganz gut gewirkt bei mir. Aber ich habe jetzt vor einem halben Jahr noch mal mit ein paar Freunden Brownies gebacken. Und da war auch nicht wenig Gras drin, aber es hat mich wirklich total umgehauen. Ich war den ganzen Abend irgendwie mega fertig, irgendwie traurig. Ich konnte gar nicht richtig beschreiben, woher dieses Gefühl gekommen ist, sondern ich saß da einfach wie angekettet an meinem Stuhl und habe mich irgendwie schlecht gefühlt. Und meine Freunde haben auch gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können, ob sie mir irgendwas bringen können, damit es mir besser geht. Aber ich wusste gar nicht, was ich wollte in diesem Moment, was mir geholfen hätte, außer dass ich halt wollte, dass dieses Gefühl weg ist. Und dann habe ich halt einfach abgewartet und ein bisschen Wasser getrunken und so. Und es ging dann auch irgendwie weg. Aber es waren bestimmt 2, 2,5 Stunden, wo es mir echt einfach nicht so gut ging. Und seitdem habe ich halt so ein bisschen Abstand zum Gras genommen und halt auch ein bisschen Abstand zu den Leuten genommen, die so viel davon konsumieren, weil ich da einfach selber mich nicht mehr nochmal in diese Lage bringen wollte, dass es mir wieder so schlecht geht. Und ja, seitdem habe ich jetzt auch nicht wieder irgendwie gekifft oder auch nicht das Verlangen danach gehabt. Und wie ist es bei dir? Hast du selber schon mal Drogen genommen oder auch härtere Drogen genommen? Vielleicht kannst du uns ja auch mal kurz was erzählen.
Also ich habe schon mal gekifft, andere Drogen, also illegale Drogen habe ich noch nicht irgendwie genommen. Ich muss aber auch sagen, dass es in meinem Freundeskreis war, Kiffen immer sehr beliebt. Mhm. Dazu muss ich vielleicht auch sagen, dass alle meine Freunde wirklich ein Stückchen älter sind als ich. Mhm. Also die meisten waren immer so 4, 5 Jahre älter und natürlich kamen die daher vielleicht auch schon früher, sag ich mal, an solche Drogen ran. Und am Anfang habe ich mich da immer komplett rausgehalten und war auch extrem dagegen. Und wie es dann, sage ich mal, mit der Zeit so ist, will man ja auch ein bisschen mitziehen und vielleicht auch irgendwie cool sein. Vielleicht hat es auch was damit zu tun.
Wie alt wart ihr so, als ihr damit angefangen habt?
Also als ich einmal gekifft habe, ich habe sehr selten gekifft, muss ich dazu sagen, war ich so um die 16.
Ah, okay. Mhm.
Also schon ein paar Jahre her und ich muss auch sagen, es hat mir nie richtig gefallen. Also erstmal habe ich am Anfang kaum eine Wirkung gespürt.
Ja, ist ja oft so.
Und was ich halt auch sagen muss, viele sagen ja, man wird dadurch super lustig und entspannt und das war bei mir nie der Fall. bei mir war es so, ich wurde unglaublich müde, ich wollte nur noch schlafen und habe sehr, sehr viel gegessen. Und von daher, ich habe es, glaube ich, im Leben 2-3 Mal gemacht und es war wirklich nicht mein Ding. Also es hat mir keine Freude bereitet und von daher war, ich kenne es halt sehr durch meinen Freundeskreis, aber für mich persönlich war es halt nie was. Weil ich muss halt sagen, was mir dadurch immer aufgefallen ist, dass ich gerade so in der Altersgruppe unserer Eltern habe ich das Gefühl, dass für die das immer so ein unglaubliches Tabuthema ist. Aber in unserer Altersgruppe ist das total normal. Also ich kenne fast niemanden, der es noch nie ausprobiert hat. Also das habe ich fast noch nie mitbekommen.
Boah, ich glaube ich auch nicht.
Und ich glaube, deshalb ist es halt auch unfassbar wichtig, mal anzusprechen, wie präsent dieses Thema eigentlich ist. Also zumindest so in meinem Freundeskreis und auch, was ich so von anderen schon gehört habe.
Ja, ich habe auch mit meiner Mutter mal darüber geredet, weil sie mich halt auch mal gefragt hat, ob ich schon mal gekifft habe. Und dann habe ich ihr das auch erzählt. Und dann meinte ich so, ja, Mama, war das bei euch eigentlich auch ein Ding? Habt ihr auch früher öfter mal gekifft? Dann meinte sie irgendwie, dass bei denen das gar kein Thema war, dass sie selber noch nie gekifft hätte und ihre Geschwister auch nie. Und dann war ich so, ey, krass, das war irgendwie früher scheinbar auch einfach nicht so zugänglich. Und ja, nicht so nahbar für die Leute. Und das fand ich irgendwie auch super interessant, dass bei denen halt wirklich eher Rauchen und Trinken im Vordergrund stand. Und bei uns ist ja wirklich viel auch, dass viele Leute auch feiern, kiffen oder sich extra dafür treffen oder so. Das ist wirklich ein relativ großer Unterschied.
Ja, ein wichtiger Punkt, was du da gerade auch sagst, ist, glaube ich, dieses Nahbar und vielleicht auch, was man es bekommt. Weil ich sag mal, bei uns war es ja auch irgendwie nie ein Problem, also so kam es mir zumindest vor, dass man irgendwie an Gras gekommen ist. Also ich war zwar nie die Person, die es, muss ich sagen, besorgt hat, weil dadurch, dass ich es halt auch fast nie gemacht habe, aber irgendwie gibt es immer irgendeinen Freund, der jemanden kennt, der es dann irgendwie verkauft. Und von daher, das finde ich halt auch, das gibt es bei uns, also glaube ich zumindest in unserer Generation immer mehr, dass irgendwer irgendwen sozusagen kennt.
Das stimmt, ne? Ich weiß, ich habe gerade auch mal drüber nachgedacht, woher wir immer das Gras so hatten. Und es ist wirklich immer so, ein Freund von einem Freund, der hat da jemanden und der hat das dann irgendwie mitgebracht. Aber dass ich so selber, also warst du schon mal in so einer Situation, dass du dich mit jemandem verabredet hast und der dir so Gras übergeben hat und du dem so Geld dafür gegeben hast? Oder war das auch immer eher so, ja, ein Kumpel hat das mitgebracht und dann haben alle irgendwie ein bisschen Geld in den Topf geschmissen mäßig?
Ja, also ich habe nie irgendwas mitgebracht, also ich glaube, dafür wäre ich auch wirklich nicht die Person, aber ich sag mal, vielleicht um diese Seite heute kennenzulernen, ist unser Experte in Anführungsstrichen ja auch nochmal super spannend, ja. Wie er überhaupt, sag ich mal, zu den Leuten hingegangen ist, wie haben die Kontakt irgendwie vielleicht auch zu ihm bekommen oder wie das überhaupt ablief, das werden wir heute auf jeden Fall alles erfahren.
Ja, genau, ich würde sagen, dann holen wir auch mal unseren Experten jetzt gleich dazu, davor gibt es aber noch ein paar Fakten und ja, ich hoffe, euch gefällt das Interview.
So, nun kommen wir zu den Zahlen und Fakten unseres Themas. Nach den neuesten verfügbaren Bevölkerungsumfragen haben in Deutschland im Jahr 2018 etwa 15,2 Millionen Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren, also 29,5%, zumindest einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert. Cannabis nimmt unter den illegalen Drogen weiterhin die prominenteste Rolle ein. Im Jahr 2018 haben 8% der Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren und 7,1% der Erwachsenen innerhalb eines Jahres mindestens einmal Cannabis konsumiert. Der Anteil für alle anderen Substanzen ist deutlich geringer. 1,2% der Jugendlichen und 2,3% der Erwachsenen haben in einem Jahr irgendeine andere illegale Droge konsumiert. Diese Informationen stammen von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sagt natürlich sehr viel zu dem ganzen Thema. Und dementsprechend haben wir ein wichtiges Zitat unseres Erachtens nach von ihr rausgesucht. Und zwar folgendes. Die Zahlen beim Cannabis sprechen für sich. Was wir jetzt dringend tun müssen, ist die Aufklärung, die Prävention zu stärken. Und zwar nicht durch Infomaterialien von vorgestern, sondern durch klare Aussagen, welche die Zielgruppe Kinder und Jugendliche auf allen Kanälen erreicht. Die Message muss lauten, Cannabis ist kein harmloses Kraut. Wer früh viel kifft, kann Depression, Schizophrenie oder Psychosen bekommen. Daher lasst es am besten bleiben. Ja, das waren unsere Zahlen und Fakten zu dem Thema. Und jetzt möchten wir, sage ich mal, mit dem spannenden Teil weitermachen, und zwar unserem Experteninterview.
So, wir sitzen jetzt auch mit unserem Experten zusammen und ich würde sagen, du kannst dich ja vielleicht auch einfach einmal kurz vorstellen und ja.
Ja, hi, also ich bin Philipp, ich bin 22 Jahre alt, Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich komme aus der Nähe von Dortmund und ja, ich will euch heute hier meine Geschichte erzählen.
Ja, wie bist du denn überhaupt mit den Drogen in Kontakt gekommen?
Also, es ist immer schwierig zu sagen. Früher, so ich war 15 Jahre alt, da hat es angefangen ungefähr. Da habe ich angefangen zu kiffen. Ja, also unregelmäßig mit Freunden. Und ja, dadurch ist es halt auch passiert, der Freundeskreis. Ich würde jetzt nicht sagen, die falschen Freunde, vielleicht war ich auch sogar vielleicht der falsche Umgang. Aber dadurch bin ich da mehr oder weniger reingerutscht und habe es dann immer regelmäßiger gemacht. Und ja, irgendwann hat man dann die Möglichkeit gehabt, vielleicht sogar ein bisschen mit seiner Sucht, die es dann vielleicht auch irgendwann war, Geld zu verdienen und vielleicht am Anfang nur seine eigene Sucht zu finanzieren. Ja, und irgendwann ist es dann mehr geworden.
Würdest du behaupten, dass deine Freunde eher ein bisschen älter waren und die das so an dich herangetragen haben? Oder also wo war so wirklich dieser erste Kontakt, dass jemand gesagt hat, hey Philipp, hast du Bock mit uns zu kiffen? Also hast du da so einen konkreten Punkt?
Es ist sehr schwierig. Also für uns war es, also wir waren immer eine Clique und irgendwann kam es uns einfach in den Kopf, zwar wirklich früh, man muss sagen mit 15, zu sagen, ja komm, wir holen uns heute mal was, weil wir kannten jemanden, der damals Gras verkauft hat, zu sagen, ja komm, wir holen uns heute mal was und wir probieren es einfach mal aus. So, und das war quasi, ja, der hat dann quasi den Stein ins Rollen gebracht, derjenige. Und wir sind immer öfters gegangen und haben uns neues Ort geholt oder Gras, umgangssprachlich, aber ja.
Und wie kam es dann dazu, dass du selbst mit Drogen gehandelt hast?
Ja, auch da wieder dann durch einen Freund, der jemanden kannte, der im Endeffekt Verbindungen zu einer relativ bekannten Rocker-Gruppierung hatte. Aber nicht aus Deutschland, sondern aus Holland. Und so ist das Ganze zustande gekommen. So bin ich da relativ früh auch reingerutscht. Man muss dazu sagen, ich hatte auch schon mit 16 so einen kleinen Motorradführerschein. War sehr mobil auch schon, dafür, dass ich noch so jung war. Und dadurch war es für mich auch einfach, quasi Drogen zu kommen und weitere Strecken auf mich zu nehmen. Und ja, damit hat das Ganze angefangen.
Und wie lief dieses Geschäft bzw. diese Arbeit dann, sag ich mal, ab? Also irgendwie musst du ja, sag ich mal, dazu gekommen sein, dass du es irgendwie abgeholt hast oder auch zu jemandem gebracht hast. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dann, sag ich mal, ist. Woher weißt du, wo du hin musstest, dass da irgendwer ist, der es bei dir kaufen möchte? Und wo hast du es ab? Also, ja.
Naja, gut. Also wir haben ja heutzutage alle WhatsApp oder irgendwelche anderen Messenger. Und genau die haben wir auch genutzt dafür, also beziehungsweise ich in dem Fall. Ich habe am Anfang nur viel an Freunde gemacht, viel verkauft und das Ganze wurde dann immer weiter, ist dann immer weiter gegangen. Der hat dann die Nummer weitergegeben und irgendwann wurde es auch dann viel. Ne? Und da kommt man dann auch zu diesem Punkt, wo man sagt, da setzt dann irgendwo auch vielleicht die Angst ein. Ne? Es ist ja immer noch so, dass es illegal ist und gerade als 16-Jähriger macht man sich dann auch Gedanken, so okay, ich bin gerade dabei, mein Abitur zu machen und eigentlich will ich das alles gar nicht und eigentlich habe ich das vielleicht auch alles gar nicht nötig, aber man hat es halt gemacht, um erstens halt die Sucht halt irgendwie zu finanzieren und vielleicht auch sich den ein oder anderen Luxus zu gönnen in dem Alter. Und so habe ich das für mich wahrgenommen, dass es viel halt über WhatsApp gelaufen ist. Es war wenig so, dass ich irgendwie jetzt zum Beispiel, wie zum Beispiel in Berlin oder so, in einem Park gestanden habe und irgendwie gesagt habe, hier willst du einen Zehner kaufen oder so. So ging das nicht. Ich komme ja aus einer Vorstadt, so. Da läuft das alles ein bisschen anders.
Und du hast gerade schon gesagt, du hattest das eigentlich nicht so nötig. Also kannst du vielleicht so ein bisschen von deiner Situation da erzählen? Also hattest du das Gefühl, dass du Geldnot hattest? Weil du meinst ja gerade, du hattest es eigentlich nicht nötig. Also auch von deinen Eltern her wahrscheinlich jetzt nicht so nötig. Wie war da so die Situation?
Also ich komme aus einem relativ guten Elternhaus. Okay. Also ich habe nie irgendwie Geldsorgen gehabt so richtig und auch nicht großartige Probleme mit meinem Taschengeld oder so. Ich habe immer ein Taschengeld gehabt und ich habe auch zwischendurch mal gearbeitet in einer Firma und gerade über Ferienjobs oder so. Mir ging es nie schlecht, um es so mal zu sagen. Aber irgendwann war dann dieser Wille, mehr haben zu wollen, gerade dann auch ja, vor seinen Freunden halt auch irgendwo cool zu sein. Ne? Das war voll das Thema für mich in diesem Alter. Ich war früher, bevor das Ganze angefangen hat, ein sehr schüchterner Mensch und das hat sich dadurch quasi um 180 Grad gedreht. Also ich bin total selbstbewusst, selbstständig geworden. Man musste auch irgendwo stark sein, weil man ansonsten abgezogen wurde vielleicht oder so. Nicht, dass mir es nicht passiert wäre, es ist mir passiert, aber man hat dadurch eine ganz andere Persönlichkeit auch entwickelt irgendwo. Und ja, dadurch, dass man halt auch das Geld hatte und dann auch halt die Drogen in seinem Freundeskreis, das waren alles deine Freunde, also alle waren deine Freunde, egal wo du hingegangen bist. So, jeder hat ihm gesagt, boah, das ist cool und hier und da und alle haben dich gefeiert. Das ist natürlich alles im Endeffekt gesehen falsch gewesen. Die Leute waren falsch zu einem größtenteils. Ich habe zu kaum noch, wenigen Leuten noch Kontakt, zu denen ich, ja, mit denen ich damals viel rumgehangen habe. Bin ich jetzt nicht schade drum, aber ja.
Ja, aber du hast ja gesagt, du bist eigentlich aus einem relativ guten Elternhaus. Haben deine Eltern das auf irgendeiner Weise mitbekommen, dass du da mit den Drogen so und da ich mir auch ja in so einem frühen Alter im Kontakt standest? Und was haben die dann vielleicht auch zu dir gesagt oder wie fanden die das?
Ja, also die ersten Male ist es vielleicht nicht so aufgefallen, dass ich irgendwie mal bekifft nach Hause gekommen bin oder so. Man hat sich dann auch mal an den Tisch gesetzt, den Kopf gesenkt. Mit roten Augen, man wusste ganz genau, dass man ja todesdicht war im Endeffekt und ja, es war halt so, meine Eltern haben es vielleicht im ersten Moment nicht wahrnehmen wollen, vielleicht auch, ne, weil sie es nicht von mir gedacht haben, aber im Endeffekt glaube ich schon, dass sie es relativ früh auch gemerkt haben und es hat auch nicht lange gedauert, bis ich dann mal darauf angesprochen wurde, ob ich irgendwie mal gekifft habe oder irgendwelche anderen Sachen. Sie haben es toleriert, nie akzeptiert, glaube ich. Das war schon gerade, glaube ich, für meine Mutter ein sehr großer Schock, dass ich sowas gemacht habe. Aber es wurde dann irgendwo toleriert. Dadurch, dass es halt auch irgendwo alles andere noch funktioniert hat. Meine Schule hat noch funktioniert. Bin einer Arbeit nachgegangen in den Sommerferien oder so. Ich habe nie irgendwie, ich war jetzt kein Einserschüler oder so, aber ich habe auch nie große Probleme gemacht. Und ich denke, daher war dann auch irgendwo die Toleranz meiner Eltern da. Wenn jetzt irgendwas schiefgelaufen wäre in der Schule oder sonst wo, ich glaube, dann hätten die auch mehr eingegriffen.
Und wussten die denn, dass du auch wirklich selber dealst damit? Oder halt, also du meinst gerade, die haben es toleriert, dass du vielleicht mal bekifft warst, aber dass du ja auch in so einem größeren Maße da irgendwie gedealt hast, haben die wahrscheinlich nicht so richtig mitbekommen, oder?
Also ich habe damals immer so eine Ausrede genommen. Ich habe direkt bei mir in der Nähe meistens auch, wenn ich mich getroffen habe, bin ich rausgegangen. Wenn ich noch an Freunde verkauft habe oder so abends, dann habe ich gesagt so, boah, ich gehe jetzt nochmal raus und ich gehe nochmal mit dem Hund oder so. Und dann habe ich mir den Hund gepackt, so bin mit dem rausgegangen und meine Eltern haben das am Anfang für relativ normal gehalten, bis es dann irgendwann immer mehr wurde so und mir wurde es dann halt auch selber unangenehm, weil ich mir so dachte, okay, du kannst es jetzt auch nicht sagen, du gehst jetzt Drogen verkaufen, aber irgendwann wussten meine Eltern dann auch, dass ich normale Zigaretten rauche und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt nochmal draußen eine rauchen und ja, damit war es dann relativ abgetan, bis zu dem Moment, wo meine Mutter zu Hause mal eine Waage gefunden hat und Baggies, diese Tütchen, in denen man das verkauft und ja, da wurde es dann halt relativ offensichtlich, aber mein Vater wusste nie so wirklich davon, meine Mutter unterbewusst, aber auch nicht so richtig oder beziehungsweise nicht so viel, wie es dann doch letztendlich war.
Also hat sie dich darauf auch nie großartig angesprochen?
Nein, also unterbewusst, ja. Also sie hat immer mal wieder was durchklingen lassen und hat gesagt, so, du machst da, bist da ja nicht irgendwie in so einem Milieu oder so. Und natürlich habe ich damit Nein geantwortet. So. Ich habe gesagt, ich mache das nur für Freunde und das war natürlich im Endeffekt alles gelogen, aber klar, es kommt dann auch mal dieser Moment, wenn man dann Anfang des Monats so vergessen hat, zu sagen, ja Mama, wo ist eigentlich mein Taschengeld? Und das hat sich über mehrere Monate hingezogen, dass ich das einfach vergessen habe zu sagen, so, ich hätte gerne mal Taschengeld. Ich bin ansonsten immer angekommen und habe gesagt, ich hätte gerne Taschengeld. Und es hat sich, glaube ich, dann irgendwann ein Jahr aufgestaut, dass ich kein Taschengeld von meiner Mutter haben wollte. Und da ist es dann halt irgendwann auch so, und sie so, du bist jetzt schon länger nicht mehr gekommen und hast nach Taschengeld gefragt. Und da ist es dann halt sehr offensichtlich geworden, dass es halt nicht nur noch um kleines, ja, um Kleinzeug ging. Ne?
Und also man kann wahrscheinlich schon ganz gut Geld damit verdienen, aber welche Drogen hast du da so genau verkauft? Und also vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen so einen Einblick geben, wie teuer das so ist, wie viel Geld man da so bekommt.
Also man muss das Ganze mal ein bisschen umrechnen. Also ich habe größtenteils Cannabis verkauft, weil ich auch von dem anderen Zeug nie so wirklich was gehalten habe. Also ich habe auch mal Ecstasy genommen. Ist auf Dauer definitiv eine Droge, die einen kaputt macht. Also hundertprozentig, ich glaube, Leute, die das regelmäßig nehmen, machen auf die Dauer ihren ganzen Körper kaputt. Genauso wie halt die Dosis auch beim Cannabis das Gift macht. Ne? Das ist genauso. Gerade mit dem Zeug, was heutzutage auf der Straße verkauft wird, wo wirklich viele Streckmittel drin sind, vom synthetischen Cannabis hin zu irgendwelch Sand oder sonst irgendwie was, womit die Scheiße versuchen zu strecken. Aber ich habe größtenteils Cannabis verkauft und für mich im Einkauf, es hat immer auch an der Menge gelegen, was habe ich eingekauft? Irgendwie am Anfang habe ich mir eine Haschplatte gekauft, boah, da hat mich ein Gramm vielleicht 2 Euro gekostet.
Was genau ist das, eine Haschplatte?
Hasch ist eigentlich quasi wie so ein Nebenprodukt vom Cannabis an sich. Ja, also das wird gepresst oder erhitzt und gepresst. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu gewinnen. Es ist an sich genauso wie Gras, hat eine leicht andere Wirkungsweise, aber entsteht auch durch die Cannabispflanze. Und im Endeffekt ist es halt einfach günstiger, weil es halt so ein Nebenprodukt ist meistens. Also es ist ja nicht die reine Blüte selber, sondern halt das THC, der Blütenstaub halt auch vor allen Dingen. Oder halt Überbleibsel, Verschnitt oder sonstiges. Und ja, das hat mich nichts gekostet. Klar, dann kam man irgendwann so, es hat sich fast angefühlt wie im Supermarkt so. Du hattest halt irgendwann die Auswahl, so was willst du haben? Willst du Standard Indica haben oder Haze oder was auch sonst? Heute ist es halt so, wie so ein kleiner Supermarkt gewesen. Und wenn du dann halt das Stani genommen hast, dann hast du halt 5 Euro für das Gramm bezahlt. Und wenn du halt das Haze haben wolltest, dann musst du halt 6,50 zahlen. Aber dann auch dementsprechend wieder, wie viel Gramm nimmst du mit? Nimmst du 50 Gramm mit? Nimmst du 100 Gramm mit? Nimmst du vielleicht sogar mehr mit? Ich habe meistens für mich selber nie mehr als 100 Gramm mitgenommen, weil das ist echt so eine Menge, da wird es dann echt langsam gefährlich. Also gerade auf meine Strecke war nicht immer so ungefährlich. Und das war auch irgendwie so ein Prinzip von mir, weil dann fahre ich lieber einmal öfter. Also mein Weg war nicht so weit, den ich am Ende hatte. Um zu sagen, ich fahre lieber einmal mehr, als dass ich nachher mit zu viel gepackt werde zum Beispiel.
Ja, du hast gerade aber auch schon so ein bisschen erwähnt, dann hast du da gekauft und da wieder verkauft so ein bisschen. Aber wie kann man sich dieses Geschäft vorstellen? Bist du dann einfach da hingefahren, hast dann da gesagt, das und das möchte ich haben und dann bist du auf die Straße irgendwann oder hast deine WhatsApp-Kontakte gehabt und hast es dann verkauft?
Ich glaube, diesen Kontakt erstmal zu bekommen, das war in dem Fall ein Glücksfall. Ne? Also dieses Milieu, beziehungsweise ja, einfach dieses Drogengeschäft, das ist sehr vielseitig, vielschichtig. Und es gibt Leute, die ziehen selbst ihre Läufer, und ich war zu dem Zeitpunkt quasi ein Läufer. So, ich habe Gras günstig eingekauft, in Anführungszeichen, konnte meinen Konsum finanzieren und habe es dann wieder verkauft. Teilweise auf der Straße bekommst du nie meistens ein Grämmchen. Bei uns zumindest in der Gegend. Da kriegst du nie das Gramm, da kriegst du 0,8, 0,7, wenn es gut läuft 0,9 für 10 Euro. So, und ich kaufe das ganze Gramm für 6,50 Euro, meistens zwischen 5 und 6 Euro. Weil ich halt nie so viel mehr mitgenommen habe. Und dadurch konntest du halt auch einen guten Gewinn machen, wenn du dir quasi überlegst, wenn du einen Zehner verkaufst, machst du quasi 5 Euro Gewinn. Das ist schon gut für so einen 16-jährigen Jungen, war das viel Geld.
Ja, und du hast jetzt auch gesagt, dass du zwischendurch aber auch ein bisschen Angst hattest, wahrscheinlich auch von der Polizei irgendwie erwischt zu werden. Hattest du jemals richtig Kontakt mit der Polizei oder wirklich Konsequenzen durch diesen Handel selbst miterlebt oder gespürt?
Also es gab sicherlich die ein oder andere Situation, wo man wirklich Schiss hatte, zum Beispiel, wenn einer, der bei dir kauft, von der Polizei gepackt wurde, weil er irgendwie, keine Ahnung, Fuffi dabei hatte oder so, von der Polizei gepackt wurde, das Handy wurde eingesammelt, weil das ist die gängige Methode, um dann halt den großen Fisch irgendwo rauszuziehen oder die größeren Fische im Teich rauszuziehen. Und der dir dann sagt so, yo, mein Handy wurde eingesammelt, dann kriegst du halt natürlich Bammel, ne? Weil es lief halt nur mal über WhatsApp und sonst was so, und im Nachhinein betrachtet war das auch alles total dumm. Also ich glaube, wäre ich noch viel weiter und noch länger das gemacht, dann wäre ich auch irgendwann aufgefallen. Ich glaube, das läuft auch irgendwann darauf hinaus. Du wirst es nie schaffen, ganz am Start vorbeizukommen und das ohne Kontakt zur Polizei zu schaffen. Das ist, glaube ich, unmöglich.
Da hattest du dann wahrscheinlich Glück, dass die Polizei dann trotzdem nicht auf dich zugekommen ist, weil du vielleicht auch so ein bisschen verschlüsselt mit den Leuten geschrieben hast. Also schreibt man dann irgendwie, ey, ich brauche was oder, also wie sie, ich habe da selber echt wirklich nicht so die Kontaktpunkte, darum würde mich das einfach mal interessieren, ob die dann wirklich sagen, ey Philipp, ich hätte gern Gras oder sagen die, hast du Schokolade für mich?
Ja, keine Ahnung. Durchaus. Man sagt irgendwie so, kommst du auf ein Bier vorbei, dann nimmst du einen Zehner mit oder ich habe noch 5 Bier da oder ich hätte gern 5 Bier. So, ich glaube im Endeffekt, wenn die gewollt hätten, hätten die dich so oder so am Arsch gehabt. Aber vielleicht war ich in dem Moment auch noch nicht groß genug für die. Ich glaube, ich wäre eher nur das Mittel zum Zweck gewesen. Wenn man mich gehabt hätte, hätte man versucht, mich auszuquetschen und andere Leute ja quasi ranzukriegen. So habe ich das zumindest auch bei Kollegen miterlebt, die genau so ein Dealer in Anführungszeichen waren wie ich, die jetzt nicht irgendwie das große Geld damit gemacht haben, die dann auch eher nur die Mittelsmänner quasi waren, um an die Größeren ranzukommen. Manche haben ausgesagt, manche haben nicht ausgesagt, aber mir ist es so noch nie passiert. Ich hatte zwar die ein oder andere brenzliche Situation, ganz sicher, zum Beispiel einmal, das war so eine, ja, da wo ich immer geholt habe, war eine Einbahnstraße und einmal war ich, weiß ich nicht, was mich geritten hat. Ich bin auf jeden Fall falsch rum aus dieser Einbahnstraße rausgefahren. Und genau in diesem Moment kommt die Polizei in diese Einbahnstraße reingefahren. Oh. Und ich hatte gerade frisch geholt. Und ja, die sind auch direkt beide aus dem Auto ausgestiegen und haben mich angehalten. Und ich habe gedacht, boah, scheiße, jetzt ist vorbei. Ne? Und
wie viel hattest du da gerade dabei?
Weißt du das? Ich weiß es nicht mehr. Also ich... Es wären auch so zwischen 50 und 100 Gramm gewesen sein. Also es wäre auf jeden Fall nicht so gut ausgegangen im Endeffekt. So, und ich meine auch zu bezweifeln, dass ich jetzt nicht nach Gras gerochen hätte oder so. Also ich habe ordentlich schon in dem Laden, wo ich da immer geholt habe, beziehungsweise da, wo ich immer unterwegs war, da wurde auch Gras geraucht. Ich selber habe nie Gras geraucht, wenn ich irgendwie was geholt habe oder so, weil das wäre noch dümmer gewesen an sich. Aber ja, im Endeffekt wollten sie einfach nur meinen Führerschein sehen, haben gesagt, sie wissen, was sie falsch gemacht haben, sie sind falsch aus dieser Einbahnstraße rausgefahren. Ich so, ja, geben sie zu, okay, das nächste Mal, sie wissen, wo es lang geht. Da habe ich einfach nur Glück gehabt.
Und ich sag mal, wenn du dieses Glück jetzt nicht gehabt hättest, welche Strafen wären wohl bei so einer Menge, sag ich mal, von 50 bis 100 Gramm ungefähr oder ja, auf dich zugekommen? Du hattest ja bestimmt auch irgendwie schon Erfahrungen durch andere damit machen müssen, dass dann Strafen kommen können. Und hast du da eine Ahnung, was da hätte passieren können?
Ich denke mal, dadurch, dass ich ja wirklich noch jung war, ich glaube, das war auch so mit Mitte 16, muss das gewesen sein, wo das passiert ist. Ich denke mal, Jugendstrafrecht, ich denke, da wäre nicht großartig was gekommen. Also klar, bei 100 Gramm wird es dann schon kritischer. Ne? Da kann das schon definitiv mal sein, dass du Jugendknast gehst oder sonst was. Aber meistens läuft das auch auf Sozialstunden hinaus. In dem Fall. Und klar, natürlich, wenn man dir den kriminellen Gedanken nachweisen kann und man dir vielleicht sogar nicht nur die 100 Gramm nachweisen kann, die du dann im Endeffekt dabei hast, sondern vielleicht noch 500, 600 Gramm mehr, dann sieht's ganz schlecht aus. Aber ich habe mir auch zu dieser Zeit nicht so wirklich viel Gedanken darum gemacht, weil ansonsten wirst du irgendwann paranoid. Ich war teilweise paranoid und habe mir so viele Gedanken gemacht, wo man sich schon wirklich dachte, okay, der Junge ist nicht mehr ganz dicht. So, ne? Also da hattest du teilweise wirklich Angst irgendwie, gefühlt, um die nächste Kurve zu fahren und gedacht so, boah, da warten sie jetzt auf mich, da lauern sie auf mich und ja.
Ja, aber ich sag mal, nicht nur die Polizei ist da ja vielleicht jemand, der einen Angst macht, sag ich mal, vielleicht in deiner Lage, sondern ja vielleicht auch bestimmte Menschen. Ich sag mal, da standen ja auch viele Menschen über dir und du kamst da bestimmt auch mit Menschen in Kontakt, die vielleicht nicht so nett waren. Hattest du da mal irgendeine Situation erlebt, an die du dich besonders stark zurückerinnern kannst, ob es jetzt vielleicht ein Käufer von dir war oder jemand, der vielleicht irgendwie in der Weise über dir stand, dass es da Stress gab?
Also mit jemandem, der mich verkaufte, hatte ich nie Probleme, weil ich habe immer in Vorkasse gezahlt. Ich habe nie irgendwie auf Kommission oder so gekauft und habe den Betrag nachher zurückgegeben. Das habe ich nie gemacht. Hätte ich machen können, aber ich weiß ganz genau, dass da auch die Probleme meistens mitkommen. Ne? Gerade wenn man da mal abgezogen wird oder so. Aber ja, also von einem, ich war in der einen oder anderen Situation mal relativ dumm, muss ich jetzt mal so salopp sagen, weil ich habe mal eine Nachricht bekommen, ich glaube, das war sogar eine SMS. Da hat jemand geschrieben, yo, können wir uns in einer Stunde da und da treffen? Ich hätte gern 30. So, und da habe ich so gedacht, so, okay, ja, bin ich losgegangen, habe mir eine
30 Gramm dann?
Nee, das waren dann nur 3 Gramm in Anführungszeichen. Ach so. So, und ich dachte so, okay, ja, ich kenne den zwar nicht, aber ich dachte mir jetzt so, okay, wer will die jetzt wegen 3 Gramm irgendwie da abziehen? Das macht keinen Sinn. Also der größte Idiot wird das nicht machen. Habe ich gesagt so, okay, komm, vielleicht hat ein Kollege irgendwie eine Nummer weitergegeben. Hund geschnappt, rausgegangen. Und dann haben wir an diesem Ort zwei Jungs mehr oder weniger auf mich gewartet und haben so gesagt, so, yo, zeig mal. Ne? Und da war mir schon klar, okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann, ich weiß noch, hat er dann irgendwie gesagt, hier, ja, wir nehmen das jetzt mit und wir, hast du noch was dabei? Und ich hatte noch einen Joint vorgedreht, weil ich mir noch einen rauchen wollte irgendwie oder vielleicht sogar mit denen hätte zusammen rauchen wollen. Auf jeden Fall ist das dann so eskaliert, dass der wollte, dass ich meinen Hund anleine und der hatte dann auch noch so eine super goldene, also ich weiß nicht, im Nachhinein, ich kann es jetzt nicht sagen, ob es eine echte gewesen ist oder nicht, aber ich würde eher sagen, dass es eher eine Schreckschusspistole oder so war oder eine Gaspistole, die er dann noch quasi auf mich gerichtet hatte. Ich weiß, für 3 Gramm, ich habe noch nie so eine unnötige Scheiße erlebt, aber natürlich überlässt du denen das dann lieber, als dir da irgendwie vielleicht noch einen Schuss von einer Gaspistole oder zu fangen. Das ist unnötig. Im Endeffekt habe ich Glück gehabt, dass ich meinen Hund dabei gehabt habe, weil vor dem haben sie ein bisschen Respekt gehabt und ansonsten hätte ich vielleicht noch nach einer auf die Fresse gekriegt oder so.
Was ist dir da so durch den Kopf gegangen, als die dann wirklich die Pistole auch so auf dich gerichtet, weil es ja vor allem für einen 16-, 17-Jährigen schon ziemlich eine ganz schön krasse Erfahrung so.
Ich denke, in diesem Moment habe ich, glaube ich, echt nicht darüber nachgedacht, weil ich mir so dachte, im Endeffekt waren das für mich vielleicht 15 Euro, die ich halt verloren habe. So, okay, die Pistole, aber ich dachte mir schon, jemand, der eine goldene Pistole auf mich richtet, der nicht viel älter war als ich, so, da denkst du dir nicht viel bei. Da denkst du dir einfach nur so bei, okay, das kann auch eine Software gewesen sein.
Okay,
ne? Also jetzt, so. Jetzt heute würde ich vielleicht anders darüber denken, aber zu der Zeit war das nicht so. Man wurde mit der Zeit auch immer stumpfer irgendwo. Ich glaube, man hat das dann nicht so wirklich, also ich habe das für mich auch selber nicht wahrgenommen, weil ich mir dachte so, okay, das waren jetzt 3 Gramm, Junge, wenn du jetzt nach 50 oder 100 oder vielleicht 500 gefragt hättest, dann wäre es eine andere Situation gewesen. Ich glaube, dann hätte ich vielleicht auch den Hund von alleine gelassen, aber nicht für 3 Gramm so. Also das war im Nachhinein vielleicht auch eine relativ witzige Situation.
Und der hat dann aber sich nicht nochmal bei dir gemeldet oder du hattest dann nicht nochmal irgendwie Kontakt zu den Typen?
Der kam auf jeden Fall aus meiner Stadt, das wusste ich. Mir kam das Gesicht auch irgendwo mal wieder bekannt vor, als ich ihn mal wieder gesehen habe, aber da war ich schon lange wieder raus aus dem Ding. Und ja, aber so wirklich wieder gesehen oder so habe ich ihn nicht.
Und du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, mit Laufe der Zeit bist du abgestumpft so ein bisschen. Aber wie kamst du denn dann, sage ich mal, auch irgendwann wieder da raus? Also jetzt gerade bist du ja gar nicht mehr in diesem Drogengeschäft. Du hast damit ja komplett abgeschlossen. Wie hast du es überhaupt geschafft, da rauszukommen? Oder was war der Moment und vielleicht wieso auch? Also weil du sagtest ja, du hast eigentlich ganz gutes Geld damit gemacht. Wieso bist du raus und ja, wie hast du es geschafft?
Ich denke, also das war bei mir um die Abiturzeit drumherum, wo die Prüfungen waren und wo es langsam zum Ende in der Schulzeit ging und man sich so vielleicht auch ein bisschen Gedanken über seine Zukunft gemacht hat. Und ich habe mir immer gesagt, weil ich habe dieses ganze Elend auch immer gesehen, also nicht nur in meinem eigenen Kreis, sondern auch zum Beispiel da, wo ich mal geholt habe oder so, da waren Menschen, die haben andere Drogen konsumiert und oder haben andere Konsumenten gehabt, die vielleicht irgendwie andere Drogen, härtere Drogen konsumiert haben und so hast du dir irgendwie gedacht, so möchte ich nicht werden oder das will ich auch nicht verkaufen oder sonst wie und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich eine Million damit gemacht, das waren vielleicht, wenn es hochkommt, in der Zeit, das waren knapp 2 Jahre, zwischen 10.000 und 20.000 Euro gewesen sein, die ich verdient habe, das ist nicht viel, also im Nachhinein betrachtet, was andere Leute auf dem Schwarzmarkt machen und was man trotzdem für ein Risiko in diesen 2 Jahren eingegangen ist, war es nicht viel. Und rausgekommen bin ich dann im Endeffekt dadurch, dass ich mir gesagt habe, ich möchte den geraden Weg gehen und möchte raus. Und dadurch, ich war eigentlich mit einer der Vernünftigsten immer auch da wo ich gekauft habe. So. Ich war auch immer der Jüngste, ist ja klar, aber man hat irgendwie Vertrauen in mich gehabt. Und das ist halt auch ganz wichtig gewesen. Und somit war es auch für mich möglich, den Kontakt mehr oder weniger von heute auf morgen abzubrechen, da rauszugehen und zu sagen, ich mache das nicht mehr. Aber dafür bedarf es auch wirklich einen starken Willen.
Hattest du denn mal so Momente, wo du zurückrudern wolltest und dann wieder was kaufen und verkaufen wolltest?
Naja, an dem Punkt bin ich eigentlich nicht mehr gelangt. Also, dass man mal wieder einen rauchen wollte, ich denke, das ist wie bei so einem trockenen Alkoholiker. Ich glaube, wenn du den vor eine Flasche Pilz setzt, ist es auch immer wieder ein bisschen schwierig. Und der Geruch und der Gedanke, das geht mir heute auch noch so, wenn ich irgendwen auf der Straße kiffen sehe oder so, dann denke ich mir, oh, okay, eigentlich wäre es schon vielleicht mal wieder ganz cool, eine Tüte zu rauchen, aber man ist reifer geworden und man weiß ganz genau, dass es irgendwann mal vielleicht, also mein Gedanke ist, ich sitze irgendwie mit Ende 60 in meinem Schaukelstuhl und dann rauche ich mir vielleicht mal wieder eine Tüte, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin mache ich das auch nicht mehr.
Also hast du auch nicht nur mit dem Handel, sondern auch wirklich mit dem Konsum aufgehört?
Ja.
Wann hast du das letzte Mal Gras zu dir genommen?
Das ist 2 Jahre her. 2 Jahre. Ja, wo ich wirklich das letzte Mal so richtig, aber auch davor schon nicht mehr regelmäßig, also vielleicht alle Jubeljahre.
Und mit den Leuten, mit denen du da früher so sehr in Kontakt standest, hast du mit irgendwem davon überhaupt noch Kontakt oder vermisst du irgendwen davon manchmal, dass du dir denkst, boah, den mochte ich als Person eigentlich super gerne, aber dass du da so ein bisschen Angst hast, wieder in diese Schiene zu geraten?
Nein, dass ich wieder in diese Schiene gerate, auf jeden Fall nicht. Aber bei manchen Leuten fragt man sich so, weil man halt nun mal wirklich gar keinen Kontakt mehr hat, was macht er heute zum Beispiel? Ne? Ich habe noch den einen oder anderen guten Freund, der auch mit drin gehangen hat oder auch viel konsumiert hat. Das ist ein normales Verhältnis eigentlich, so ein freundschaftliches Verhältnis. Bei denen ist es auch weniger geworden, bei manchen ist es nicht weniger geworden. Manche sitzen im Entzug oder sonstige Scheiße. Die Fälle gibt es natürlich auch. Ne? Aber es gibt auch Fälle, die ein ganz normales Leben führen und aufgehört haben oder vielleicht sogar noch am Kiffen sind oder irgendwelche anderen Drogen nehmen und trotzdem voll im Leben stehen. Es gibt die und die Fälle. Also ich glaube, es gibt da nicht den einen Fall, der jetzt besiegelt, okay, durch das Kiffen hat er sein Leben versaut. Ich glaube, das hat immer viele, viele Facetten. Das hat was mit zu Hause zu tun. Ich glaube, wenn ich zu Hause nicht so eine stabile Front gehabt hätte im Endeffekt, dann wäre ich jetzt heute, glaube ich, auch nicht da, wo ich bin.
Ja, du hattest ja auch gerade über viele Vor- und Nachteile des Ganzen gesprochen und am Anfang des Interviews hattest du ja auch gesagt, dass viel Gras mittlerweile, ja, die man so auf der Straße kaufen kann, gestreckt ist und es da auch viel falsche Sachen, sage ich mal, drin sind. Wie stehst du denn dann jetzt so zur Entkriminalisierung, die ja eventuell die neue Koalition durchsetzen möchte?
Also ich glaube, dass das genau das Richtige ist, dass wir beziehungsweise die neue Koalition beziehungsweise die neue Regierung Cannabis entkriminalisieren und legalisieren will, weil im Endeffekt haben wir einfach das Problem, dass unser Schwarzmarkt quasi von, wenn man es jetzt umgangssprachlich sagt, Gangs und irgendwelchen dubiosen Unternehmen geführt wird. Und in diesem Untergrund ja einfach sowas wie zum Beispiel synthetisches THC dem Blüten beigemischt wird oder auch andere Streckmittel, die das Zeug halt einfach schwerer machen. Das fängt bei Haarspray an, geht über Sand bis hin zu irgendwelchen anderen Substanzen, die halt dem Konsumenten auf kurze Sicht und auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall schaden. Und das nicht wenig. Und ich denke, dass halt, wenn wir staatliche Kontrolle haben, einfach dem Ganzen halt entgegenwirken können. Und ja, deswegen sollte aber die staatliche Kontrolle auf jeden Fall da sein. Und durch eine Legalisierung ist das durchaus möglich.
Und was hältst du davon, dass man das Gras dann wahrscheinlich auch in Apotheken einfach kauft? Oder fändest du es besser, wenn das wie in Holland beispielsweise in Coffeeshops angeboten werden würde? Was sind so deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, das Problem in Holland ist, dass das Cannabis eigentlich im Shop selber, wo man es kaufen kann, legal ist, aber der Weg vom quasi Anbau zum Shop selber nicht legal ist. Und da muss Deutschland einfach einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, wir sollten uns dann darauf konzentrieren, dass der gesamte Ablauf legal ist, dass die Produktion legal ist und dass unsere Produktionsstätten auch überwacht sind und kontrolliert sind, weil wenn wir da den gleichen Weg fahren wie Holland, haben wir auch da das Problem, dass dort vielleicht irgendwelche Streckmittel drin landen könnten oder irgendwelche falschen Stoffe. Und das wollen wir nicht. Und ich denke, dass wir in dem Sinne einfach dahin kommen müssen, das wirklich komplett zu legalisieren und auch diese Kontrollen halt einfach zu haben. Ich glaube, die Kontrolle ist die einzige Möglichkeit, um diesen möglicherweise Zugabe von Stoffen halt vorgebeugt werden kann.
Ja, also wir möchten uns auf jeden Fall ganz doll bei dir bedanken, dass du mit uns deine Erfahrungen so geteilt hast und auch so offen zu uns warst, ja, und sehr, so viel mit uns gesprochen hast über dieses sehr, sehr wichtige Thema.
Ja, ich würde auch mich einmal bei dir bedanken und ich wollte fragen, hast du vielleicht noch irgendeinen Appell, irgendwelche letzten Worte, die du vielleicht an unsere Zuhörer noch senden möchtest?
Ich bedanke mich auch recht herzlich und zum Abschluss an alle Jungs und Mädels da draußen. Macht nicht denselben Fehler und geht nicht denselben Weg. Immer geradeaus gehen und dem geraden Weg folgen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, aber ich glaube, man kommt so schneller an sein Ziel, als wenn man erst durch Umwege auf die schiefe Bahn geht.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, also ich muss wirklich sagen, das Interview fand ich super informativ und sehr, sehr spannend. Gerade was er alles erzählt hat, das war wirklich so aus erster Hand, das war wirklich klasse.
Ja, ich fand es auch mega krass, wie offen er da einfach drüber geredet hat und auch so viel ja auch erzählt hat. Fand ich echt mega mutig von ihm, mega schön. Also es hat mir richtig Spaß gemacht heute.
Mir auf jeden Fall auch. Und ich muss auch sagen, besonders spannend an erster Stelle fand ich wirklich, dass er ja aus einem sehr guten Haushalt kam. Und ich persönlich verbinde ich sowas wie Drogenkonsum, gerade starken Drogenkonsum und Drogenhandel oft damit, dass Leute, die das machen, vielleicht eher aus einem schlechteren Haushalt kommen, die vielleicht auch wenig Unterstützung von ihren Eltern bekommen und mit diesen Drogen Probleme überwinden wollen. Und das war bei ihm ja wirklich nicht der Fall. Er hat ja auch selber gesagt, dass das Geld da vielleicht sogar weniger eine Rolle gespielt hat, weil seine Eltern ihm halt auch vieles ermöglichen konnten. Und ja, dass es halt nicht nur die Leute trifft, die aus einem schlechteren Haushalt kommen.
Ja, das fand ich auch mega krass, also dass er da wirklich so auch meinte, dass seine Eltern ihm ja eigentlich auch Taschengeld geben wollten, aber er ja irgendwann einfach gar nicht mehr danach gefragt hat. Und ich fand es auch total interessant zu hören, wie er ja auch von diesen gefährlichen Situationen erzählt hat. Also er hat ja auch von der Situation mit der Pistole erzählt und das hat mich einfach schon schockiert, weil er ja nicht mal so ein großer Drogendealer war, sag ich mal, sondern er hat ja ein bisschen mit nur Gras gedealt und vielleicht ein bisschen Ecstasy. Aber das war ja gar nicht mal so ein großes Ding und dass er da schon in solche Situationen kommt, fand ich echt mega erschreckend.
Das finde ich auch und ich muss halt auch wirklich sagen, da sieht man halt, dass in diesem Fall ja nicht nur die Polizei sozusagen von seiner Seite aus als Feind angesehen wird, sondern ja auch die Menschen, mit denen man da irgendwie in Kontakt hat, vor denen man ja auch tatsächlich wirklich Angst haben muss. Aber was da wirklich ja auch der Fall war, er hatte ja anscheinend gar nicht so eine Angst, weil er so abgestumpft wurde nach einer Zeit. Und das hat mich auf jeden Fall auch sehr schockiert, gerade von unserer Perspektive aus, wo wir direkt dachten, dass es wirklich schrecklich, was ihm da gerade passiert ist, weil halt durchaus Schlimmeres hätte passieren können.
Ja, das fand ich auf jeden Fall auch. Ich fand es auch super interessant, wie er über die Graslegalisierung am Ende gesprochen hat, also wie er so dazu steht, weil ich eine sehr ähnliche Einstellung dazu habe und dass er auch so direkt irgendwie Vorschläge hatte, wie man das vielleicht umsetzen könnte oder so, fand ich auch mal super schön zu hören und weiterzugeben einfach.
Ja, genau, da bin ich auch super gespannt, wie es die nächsten Wochen da in den ganzen Regierungsgesprächen weitergehen wird, weil da wird ja auch oft klar, dass das halt nicht nur irgendwie beschlossen werden kann, sondern dass man sich halt wirklich sehr genau über die Umsetzung bewusst werden muss, wie zum Beispiel in Holland, dass manche Wege da immer noch nicht ganz legal sind, aber irgendwo ist es ja auch doch legal. Und woran man da alles denken muss als Regierung, das finde ich wohl in dem Gespräch, was ich selber auch vieles noch nicht wusste, auch sehr, sehr klar.
Ja, auf jeden Fall fand ich auch. Und man hat ja auch gesehen, wie früh er da auch schon reingerutscht ist und wie erschreckend das auch ist, dass man in so einem jungen Alter da schon durch die Gegend fährt, mit so größeren, gefährlichen Drogendealern irgendwie auch zu tun hat. Das fand ich auch krass, wie er da so einfach drüber erzählt hat.
Genau, und ich finde auch, dass halt auch so eine Situation, wo man wieder auch merkt, damit ist einfach nicht so Spaß. Und am Anfang hat er nur, sag ich mal, ein bisschen angefangen, mal ein bisschen ein paar Drogen zu nehmen, mal vielleicht Gras auszuprobieren und plötzlich war es so weit, dass er damit selber gehandelt hat Und einfach um, am Anfang war es ja auch noch ein Grund, um sich seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Und daran sieht man halt auch, dass mit diesem ganzen Drogenkonsum, mit dem Drogenhandel überhaupt nicht zu spaßen ist. Nee. Und dass man da auch wirklich richtig aufpassen muss.
Ja, genau. Passt auf jeden Fall auf, seid da vorsichtig und schaut, an wen ihr da irgendwie geratet. Und am besten einfach die Finger davon lassen.
Genau. Und wenn ihr vielleicht auch selber Probleme mit Drogenkonsum, dem Drogenhandel oder ähnliches habt, dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal eine Telefonnummer für euch, die euch da weiterhelfen könnte. Und zwar die Sucht- und Drogenhotline ist unter der Telefonnummer 01806 313 031 zu erreichen. Sie bietet euch telefonische Beratung, Hilfe und Information durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. Und es kann nie schaden, dass, wenn man sich da vielleicht momentan befindet, wenn man da ein Problem hat, sich dort zu melden.
Genau. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuhören und dann hoffen wir, dass ihr in 2 Wochen wieder reinhört bei der nächsten Podcast-Folge.
Du willst auch Tabus brechen? Dann sprich darüber, egal ob beim Abendessen, in der Bahn oder mit deinen Freunden. Natürlich auch mit uns. Schreib uns einfach eine Nachricht über Instagram an tagger_de.